Lieber Stelio, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich zunächst kurz vorstellen. Ich bin Gastroenterologe und Leiter einer internen Abteilung im fernen Innviertel mit jährlich etwa 6000 Aufnahmen, mit einem sehr konstanten Patientengut, also täglich angewandte Epidemiologie, und bin eigentlich ganz froh, wieder mal über die Zöliakie ein bisschen philosophieren zu können und jetzt auch Glutenunverträglichkeit. Hand aufs Herz, bis jetzt war die Zöliakie eigentlich für den Gastroenterologen eine sehr angenehme Erkrankung. Man war stolz, wenn man daran gedacht hat. Ja, die Diagnostik ist relativ straightforward. Ja, man hat es diagnostiziert, ja, man hat den Patienten das mitgeteilt, hat ihn dann zur Diätassistentin geschickt und dann auch die Adresse von sehr aktiven Selbsthilfegruppen gegeben. Auf diese Art und Weise war die Sache dann eigentlich schon ziemlich erledigt, weil Medikamente, etwa im Vergleich zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, gibt es ja nach wie vor eigentlich gar nicht. Ja. Das hat sich in den letzten 4-5 Jahren aber deutlich geändert, und ich möchte Ihnen da jetzt ein bisschen Ihren Blick darauf schärfen. Warum hat es sich geändert? Erstens einmal, weil wir mit diesen neuen Nachweismethoden wissen, dass die Prävalenz der Zöliakie deutlich höher ist, als wir bisher angenommen haben. Ja. Und das Zweite, wahrscheinlich noch viel wichtigere, ist, dass Gluten über die Zöliakie hinaus eine ganze Reihe von Erkrankungen, von Symptomen erzeugen kann bei entsprechend empfindlichen Personen. Und ich wage mal ein bisschen zu spekulieren, dass wir das Kapitel über die funktionellen Darmerkrankungen in nächster Zeit vielleicht etwas revidieren müssen. Das sind meine Disclosures im Zusammenhang mit diesem Vortrag. Nun, vielleicht als Einstimmung darauf, ja, zwei ganz rezente Arbeiten in sehr prominenten Journalen bzw. gesundheitspolitischen Blättern. Ja. Einerseits, die Zöliakie ist ein Outlier, eine eigenartige Krankheit. Sie ist häufiger als die CED. Ja. Sie hat eine ziemliche Morbidität, wenn auch nicht Mortalität, ja, verlangt dem Patienten massive Änderungen des Lebensstils ab. Ja. Wir können nach wie vor eigentlich nur mit der Diät diese Krankheit behandeln. Ja. Und es ist aber trotzdem letztlich bisher sehr, sehr ruhig, obwohl wir wissen, es ist eine Autoimmunerkrankung, über irgendwelche medikamentöse Interventionen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass immer mehr Menschen glutenfrei oder glutenarm leben, beziehungsweise glauben oder wissen oder festgestellt haben, dass sie Gluten schlecht vertragen und darauf alle möglichen Symptome kriegen. Ja, es gibt Schätzungen, dass in den USA bis zu 100 Millionen Menschen glutenarm, nicht glutenfrei leben, aber glutenarm leben, weil sie sich einbilden oder tatsächlich nicht vertragen. Und es ist jetzt eben die Frage, ist das eine Mode, ist das eher von der Industrie, von der Nahrungsmittelindustrie gelenkt, oder kommt hier wirklich eine neue Entität auf uns zu? 100 Millionen Amerikaner können nicht irren, hoffentlich auch nicht bei den nächsten Wahlen. Aber jedenfalls, das ist eine sehr große Anzahl von Personen. Was ich jetzt machen möchte, ist zunächst einmal die klassische Zöliakie, unsere derzeitigen Ansichten darüber kurz Revue passieren zu lassen, und andererseits dann über diese neue Entität, diese Non-Celiac Gluten Wheat Sensitivity, deutsches Wort gibt es eigentlich noch nicht wirklich dafür, mit Ihnen ein bisschen besprechen. Ich möchte beginnen aber doch mit einem Fall, den ich jetzt schon eine Zeit lang begleite. Es ist ein biederer Landwirt aus dem Innviertel, 2007 Erstkontakt. Er hat 20 Kilo innerhalb von 9 Monaten abgenommen, hat aber dann noch immer 71 Kilo bei 171 Zentimeter Körpergröße gehabt. Also er war ein stattlicher Mann, hat aber ziemliche Durchfälle gehabt, Müdigkeit, und die Diagnose ist dann relativ leicht gewesen. Die Schwester hat eine, bei der haben wir vor kurzem auch eine Zöliakie diagnostiziert. Die Laborwerte deuten eben auf sehr niedriges Eisen, ja, Cholesterin 137, also das ist im Innviertel bei einem Landwirt fast nicht mit dem Leben vereinbar. Ja, also das ist wirklich sehr niedrig gewesen. Er hat dann hohe Antikörper, die Transglutaminase-Antikörper gehabt, ja, und niedriges Vitamin D. Klassische Histologie, zu der ich dann noch kommen werde. Wir haben noch zum Ausschluss diverse andere Untersuchungen gemacht, haben ihn zur Diätberatung geschickt, haben ihm Eisen und Vitamin D substituiert und waren eigentlich glücklich über die Diagnose. 7 Jahre später, ich habe ihm natürlich gesagt, er muss wiederkommen, aber 7 Jahre später haben wir ihn wiedergesehen. Er hat mittlerweile einmal eine Zeit gehabt, seinen Honeymoon, wo es ihm sehr gut gegangen ist, wie er die Diät eingehalten hat, ja, deutliche Gewichtszunahme, aber wieder leistungsfähig. Die Glutenelimination hat er leidlich befolgt, das heißt, immer wenn es ihm schlecht gegangen ist, war er wieder daran erinnert und hat dann Brot gemieden etc. Aber wenn wir ihn dann wieder gesehen haben, er hat wieder eine subtotale Zotenatrophie, wieder massive histologische Veränderungen gehabt, seine diversen Parameter der Maldigestion, Malabsorption waren überhaupt nicht gebessert und hat mittlerweile eine Osteopenie entwickelt. Wir haben dann Eisen und parenteral verabreicht, Vitamin D, wieder Diätberatung und ihn wieder verloren. Nun zur Zöliakie, einige Merksätze. Sie wissen, die Zöliakie ist heutzutage deutlich definiert als immunmediierte inflammatorische Dünndarmerkrankung, das heißt also chronisch entzündliche Darmerkrankung, eigentlich sensu stricto, nicht mehr nur Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, sondern sehr wohl gehört auch die Zöliakie dazu, bei genetisch prädisponierten Personen, wobei der Auslöser Gliadin, also ein Anteil oder Gliadine, Anteil des Glutens, Weizen, Eiweiß, aber auch, kommt auch in Gerste, Roggen und zu gewissen Prozentsachen auch im Hafer vor. Die Pathogenese, will ich nur kurz streifen, ist doch, es sind genetische Faktoren, also eine Disposition muss vorhanden sein, wie eben auch bei unserem Geschwisterpaar. Ja. HLA, DQ2 und DQ8 kommt ganz massiv gehäuft vor. Es sind Serum-Autoantikörper vorhanden, die für die Diagnostik wichtig sind, aber nicht für die Pathogenese mit großer Wahrscheinlichkeit. Das Wichtige sind die gliadin-reaktiven T-Zellen, vielleicht auch B-Zellen. Das sehen Sie hier in diesem Cartoon noch einmal ganz schön dargestellt. Ja, also die luminale Gliadin wird durch die diversen Proteasen, Peptidasen aufgespalten, gelangt dann durch die, oder eigentlich an den Enterozyten vorbei, über die Tight Junction in die Submucosa und löst hier dann eine Reaktion mit der Gewebstransglutaminase in den disponierten Personen auf, wird dann an Antigen präsentierende Zellen gebracht und hier löst es dann eine T-Zellreaktion mit Inflammation, mit Schädigung des Epithels etc. aus und dann auch diese Antikörperproduktion durch eine entsprechende B-Zellaktivierung. Das Ganze hier in einem der berühmten New England Cartoons dargestellt. Ich kann Ihnen diese Übersichtsarbeit von Peter Green, einem sehr erfahrenen Gastroenterologen, auch ein persönlicher Freund von der Columbia, der sich schon ewig damit beschäftigt, hat allerdings schon 2007 diesen Artikel geschrieben, aber da ist eigentlich noch alles drinnen, was Sie über die Zöliakie wissen sollen. Nun, die Epidemiologie, da hat sich, ich habe schon angedeutet, hat sich vieles geändert. Früher haben wir eben gemeint, es ist eine seltene Erkrankheit, die vor allem bei Europäern, eher Nordeuropäern, beziehungsweise in den USA mit skandinavischer Deszendenz vorkommt. Und dann ist in den 90er Jahren diese Studie aus Norditalien gekommen, wo also eindeutig gezeigt wurde, bei diesen Schulkindern, ja, dass die Prävalenz doch viel höher ist mit den neuen diagnostischen Kriterien eben über die Antikörpersuchtest. Ja, und das wurde dann auch in den USA, in Dänemark und in vielen anderen Ländern bestätigt. Ja. Es sind nicht nur Kaukasier und Skandinavier betroffen, ja. Auch hier eine sehr rezente Arbeit, wo gezeigt wurde, dass vor allem auch Inder, ja, Nordindien, Mittlerer Osten, sehr hohe Inzidenzen der Zöliakie oder Prävalenzen der Zöliakie aufweisen. Nomenklatorisch, da wird hin und wieder ein bisschen Unheil gestiftet. Es gibt die klassische, die atypische, die subklinische und die potenzielle Zöliakie. Ja, hier ganz kurz schematisch dargestellt. Die klassische, die hat also alles. Malabsorption, extraintestinale Symptome plus minus, aber die positive Serologie, die Histologie und die Besserung auf glutenfreie Kost, die extraintestinale Zöliakie, Stichwort Morbus Turing, Dermatitis herpetiformis, ja, die hat also kaum oder nur sehr wenig abdominelle Symptomatik, aber alles andere, vor allem die Besserung auf die glutenfreie Kost. Und subklinisch und potenziell, da sind nur Serologie und Histologie oder nur die Serologie positiv. Wie weit das tatsächlich eine Bedeutung hat, ist nach wie vor umstritten. Die klassische Symptomatik, wie wir es beim Kind haben, ja, mit aufgetriebenem Bauch, Malabsorptionssyndrom, sehen wir auch in Europa, wie wir die Pädiater sagen, heutzutage sehr selten und beim Erwachsenen eigentlich schon gar nicht. Ja. Was hat der Erwachsene, ja, wobei eigentlich nebenbei gesagt überhaupt nicht klar ist, warum manche Leute erst im Erwachsenenalter phänotypisch manifestieren und andere eben in der Kindheit oder in der Kleinkindphase? Vorherrschend sind meistens eher vage abdominelle Symptomatik. Vorherrschend ist die Anämie. Ja. Gelegentlich kommt man auch über eine Osteopenie drauf oder über unklar erhöhte Transaminasen oder über die schon erwähnte Dermatitis herpetiformis. Ja. Oft sind sie im Erwachsenen oligosymptomatisch. Warum soll man es trotzdem diagnostizieren? Warum ist das Malignitätsrisiko ist sicher erhöht? Ja. Unerwartete Mangelzustände, vor allem die Osteopenie ist oft dann durch eine sonst klinisch kaum in den Vordergrund getretene Zöliakie bedingt. Und natürlich bei diesen Erkrankungen, auch beim Diabetes mellitus Typ 1, also bei im weitesten Sinn Autoimmunerkrankungen, auch bei unklaren Transaminasen erhöhen, soll man doch immer auch an eine Zöliakie denken. Ganz wichtig im Erwachsenenalter, nicht jeder hat nur einen Reizdarm, der Bauchbeschwerden hat, sondern es kann sich auch eine Zöliakie darunter verbergen. Sie sehen das hier an einer rezenten Arbeit, wo immerhin bei Zöliakie-Patienten ein beträchtlicher Teil Symptome eines Reizdarms aufgewiesen hat. Also da muss man immer hellhörig sein. Wer soll nun getestet werden? Ja, getestet werden soll jeder Patient natürlich, der chronische Diarrhoe, Meteorismus, Flatulenz aufweist, vor der Diagnose Reizdarm, ja, aber auch dann natürlich bei jeder Form der Gewichtsverlust, Malabsorption, Anämieabklärung, immer wichtig auch an die Zöliakie des Erwachsenenalters zu denken, aber auch dann eben, wie schon erwähnt, bei diesen Autoimmunphänomenen und bei Angehörigen von Zöliakieerkrankungen. Nach wie vor ist aber auch leitliniengemäß kein allgemeines Screening erforderlich. Die Diagnostik steht auf mehreren Säulen. Die Klinik, ganz klar, dann die Serologie, das wird unseren Vorsitzenden freuen, ja. Die Histologie, ich weiß nicht, ob Pathologen hier sind, unsere pathologischen Freunde oder Pathologenfreunde müssen wir ein bisschen enttäuschen, die Histologie wird eher zurückgenommen in der Diagnostik und natürlich das Ansprechen auf die Diät. Was sind nun diese Antikörper, die wir brauchen? Das sind ganz wichtig und ganz dominant die Transglutaminase IgA-Antikörper mit einer extrem fast verdächtig guten Sensitivität und Spezifität. Ja. vor allem die IgA-Antikörper. Nur muss man halt immer aufpassen, ob der Patient nicht einen IgA-Mangel hat. Das heißt, man sollte also immer auch gleich Gesamt-IgA bestimmen. Die endomysialen Antikörper sind dagegen im Abnehmen begriffen. Ist das ein Immunfluoreszenztest, der also sehr untersucherabhängig ist, ist zwar auch relativ oder sehr spezifisch, die Sensitivität ist nicht so gut. Gliadin-Antikörper im Erwachsenenalter eigentlich, ich möchte nicht sagen wertlos, aber haben wenig Wert, währenddem diese terminierten Gliadin-Peptid-Antikörper eventuell doch zusätzliche Sicherheit schaffen. HLA-Typisierung brauchen wir im Allgemeinen nicht. Ja. Eventuell bei Patienten, die schon von sich aus mit einer Glutenrestriktion begonnen haben, zur Ausschlussdiagnostik. Wenn es positiv ist, kann man nicht viel sagen, denn dieser HLA-Typus ist doch immer wieder vorhanden. 40% hier sehen Sie ja, also die gute Trennschärfe eines dieser verschiedenen angebotenen IgA-Transglutaminase-Tests zwischen Zöliakie-Patienten und den Kontrollen. Also die Diagnostik ist heute relativ straightforward. Was wir noch dazu brauchen, ist am Beginn der Diagnostik die histologische Absicherung. Die ist heute relativ gut abgesichert über die Marsch-Klassifikation, die sich im Wesentlichen an, an der Anzahl der intraepithelialen Leukozyten richtet. Natürlich auch die Störung der Enterozyten oder der Mucosa-Architektur mit Krypten, Hyperplasie und Zottenatrophie. Ja. Wir können stolz sein, österreichische Pathologen, Kollege Oberhuber, war da ganz vorneweg, ja, schon 1999 hat er zum Beispiel darauf hingewiesen, dass auch immer wieder aus dem Bulbus duodeni Biopsien entnommen werden können. Das ist jetzt ein großes Thema derzeit, ja, mit diesen Zöliakie, die sich nur im obersten Dünndarmsegment nachweisen lässt. Die Histologie ist charakteristisch, aber nicht spezifisch. Ich komme gleich dazu. Hier ein paar solche Bilder dazu. Sie sehen hier die ganz flache Mucosa, auflichtmikroskopisch, ein Verlust der Oberflächenarchitektur und histologisch eben die Kryptenhyperplasie und die Zottenatrophie, also eine massive Reduktion der Oberfläche, auch im Elektronenmikroskop ein verschwindender enterozytären Mikrovilli im Vergleich zur normalen Mucosa. Der Pferdefuß bei der Histologie, es gibt sehr viele andere Erkrankungen, die ebenfalls mit einer Zottenatrophie einhergehen, hier wieder aus einer Arbeit von Green. Gut, die Diagnostikschritte sind heute wirklich sehr einfach und können auf der Homepage der ÖGGH, zusammengestellt von Harald Vogelsang und Eherer aus Graz, sehr schön nachgelesen werden. Sie sehen, es geht ziemlich, man muss dran denken, dann die Transglutaminase-Antikörper bestimmen. Wenn die positiv sind, ja, dann die Mucosa-Biopsie, ja, und dann eben die Verlaufskontrolle, wozu sich ebenfalls diese Antikörper sehr gut eignen. Die Therapie, die einzig anerkannte, ich habe es schon angetönt, ist derzeit nur die lebenslange Gluten-Elimination, ja, eben vor allem Weizen, Roggen und auch Gerste, Hafer sind da von besonderer Bedeutung. Die Begleitung durch sehr aktive Selbsthilfegruppen, in Österreich ist es die Arbeitsgemeinschaft Zöliakie, die hier sehr hilfreich ist, Ausgleich eben der Vitamindefizienten etc. Neue Therapieansätze gibt es wenig, wenn Sie sich an den Cartoon erinnern, wie viel immunologische Vorgänge da in der Lamina propria abgehen, ja, wenn wir dazu vergleichen, den Morbus Crohn zum Beispiel, ja, was wir da schon gezielte Therapieansätze mit haben, ja, mit den verschiedenen Interferenzen, mit verschiedenen Zytokinen, hier ist also erstaunlich wenig derzeit möglich. Ja, das können Sie alles nachlesen, was verboten ist, was erlaubt ist. Ja. Besonders hinweisen möchte ich auf einen kleinen Pitfall. Erlaubt ist also Obst und Milch. Ja. Da kommt es aber dann oft doch auch durch die Disaccharidase-Mangelzustände, durch die Laktasemangel, den sekundären Laktasemangel oder durch die Fructoseabbau. Verminderung wiederum zu Durchfällen. Ja. Also da muss man immer darauf achten, wenn man den Patienten betreut, und Hand aufs Herz, das machen ja natürlich vor allem meistens die sehr geübten Diätetologinnen und Diätetologen. Ja, das Monitoring, da kann ich drüber gehen. Ja, es wird heutzutage vor allem über die Serologie monitiert. Ja, es kommt zu einem Abfall der Antikörper, der Transglutaminase-Antikörper bei guter Diät-Compliance, bei einer Re-Challenge, ja, die man heute kaum mehr macht. Aber Sie sehen hier, was sich da tut. Innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von 2-3 Tagen, kommt es wieder zu Symptomen. Auch die Zahl der intraepithelialen Lymphozyten steigt rasch wieder an. Die Serologie braucht etwas länger, um wieder positiv zu werden. Ja, Therapieversager, hier ist vor allem die schlechte Diät-Compliance. Ja, das ist ein häufiges Phänomen, vor allem in der Erwachsenen-Zöliakie. Es gibt Untersuchungen, dass Kinder, die von klein auf gewohnt sind, unter guter, mitfühlender Führung eine entsprechende Diät einzuhalten, viel diät-complianter sind, als eben, wenn sie erst im Erwachsenenalter auftritt, wie auch in unserem Fall. Es gibt dann noch verschiedene andere Ursachen, wie die refraktäre Spruch bis hin zum gefürchteten enteropathischen T-Zell-Lymphom, aber sind absolute Raritäten. Auch hier wieder ein sehr schönes Flow-Diagramm auf der ÖGGH-Homepage zum Nachlesen. Ja, wieder zurück zu unserem Bäuerlein. Ja, heuer habe ich ihn wieder gesehen. Ja. Er hat mittlerweile 78 Kilo, fühlt sich soweit eigentlich ganz wohl, ja, hält weiterhin seine Diät kaum ein, ja, hat weiterhin schreckliche Laborwerte, Eisenstoffwechsel, Vitamin D, Vitamin B12, hat hohe Antikörper, ja, haltet seine Diät kaum oder nicht ein. Wir haben diesmal auch Untersuchungen hinsichtlich Vorsorge gemacht. Ja. Was haben wir richtig gemacht? Die Diagnosestellung haben wir richtig gemacht, die Therapieempfehlung haben wir gemacht. Beim Follow-up sind wir sehr mangelhaft gewesen, und das können wir uns vielleicht alle klinisch Tätigen hinter die Ohren schreiben. Ja. Man darf diese Patienten nicht aus den Augen verlieren, denn es ist also doch eine Erkrankung mit erheblichen Folgeschäden. So, ich komme jetzt noch zum zweiten Teil, ja, und zwar ist das diese Nicht-Zöliakie, Gluten oder besser wahrscheinlich Weizenunverträglichkeit. Die ist seit langem bekannt. Ja. Ich erinnere mich, wie ich ins Innviertel gekommen bin, hat es einen sehr verdiensten und sehr angesehenen Internisten gegeben, der einige Bücher über das Leben ohne Brot geschrieben hat, der über die Maasai immer spekuliert hat, ja, die leben quasi ohne Brot, sondern nur von Milch und Fleisch. Ja. Und das ist gegen alles gut gewesen. Ja. Die Erstbeschreibung dann dieser Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität ist etwa in den späten 70er Jahren gewesen. Und es ist dann relativ lang ruhig gewesen, aber jetzt in den letzten 4-5 Jahren gibt es doch eine sehr robuste Literatur bereits dazu, dass wir uns mit dieser Situation beschäftigen müssen. Ja. Es ist sehr nach wie vor umstritten, ob es wirklich das Gluten ist, das diesen Symptomenkomplex auslöst, oder ob es nicht andere Eiweißmotive sind, die auch im Getreide vorkommen, die hier eine Rolle spielen. Ja. Es war eine Zeit lang die Idee, dass die fermentierbaren Mono-, Oligo- und Disaccharide, die sogenannten Foodmaps, eine Rolle spielen, die, wie Sie wissen, vor allem in Fastfood-Produkten, meistens eben zusammen mit eben auch Getreidebestandteile, Getreidenahrungsmittel aufgenommen werden, dass die eine Rolle spielen. Das ist ziemlich passé wiederum. Es hat drei Konsensuskonferenzen gebraucht, um diese Definition, die ich ja schon eigentlich Ihnen gesagt habe, eben zu erbringen. Ja, also Symptome, die nach Elimination von Gluten, weizenhaltigen Lebensmitteln verschwinden, nach Ausschluss einer Zöliakie, einer klassischen Weizenallergie und ganz wichtig auch einer Nahrungsmittelintoleranz, also eben einen Mangel an Disaccharidasen zum Beispiel. Ja, so ist dieses derzeitige Gebäude, das kommt jetzt mehr und mehr. Ja. Gluten-related disorders, einerseits die autoimmune Komponente mit der Zöliakie, atypische extraintestinale Zöliakie, die echte Weizenallergie und dann eben diese dritte Gruppe, von der wir alle nicht recht wissen, wie groß sie wirklich ist. Es gibt, aber ich komme gleich dazu, doch wichtig Vermutungen, dass es substanziell ist. Ich kann Ihnen dazu nur diesen Gastroenterology-Übersichtsartikel aus der Gruppe von Schuppan empfehlen, der hier wirklich, glaube ich, einer der wichtigsten Artikel der letzten Jahre ist. Nun, die Klinik ist klar, sehr ähnlich dem irritable Bowel-Syndrom, also dem Reizdarm, ja. Zusätzlich aber gerade bei Erwachsenen auch extraintestinale Symptome, neurologisch-psychiatrische Symptome bis hin zu psychiatrischen Symptomen, die sich alle auf eine glutenfreie Kost bessern. Ja. Wie gesagt, die Schnittmenge mit dem Reizdarm ist groß. Ja. Ich vermute einmal, dass diese Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität einen Teil unserer Reizdarmsyndrome, die wir derzeit behandeln, die wir derzeit sehen, mit erklären wird können. Ja. Aber das ist natürlich noch Spekulation. Die Häufigkeit ist unbekannt. Ja. Es gibt Hinweise, zum Beispiel aus dieser großen amerikanischen Studie bei über 7000 Personen, ja, wo etwa die Hälfte, etwa 0,5% glutenfrei leben und die Kriterien dieses neuen Syndroms erfüllen. Es gibt aus Skandinavien zwei rezente Studien, die das genauer angeschaut haben bei Patienten mit abdominellen Symptomen, ja. Und vor allem mit Reizdarm und von den Reizdarmpatienten haben 30% dann auf diese Eliminationsdiät angesprochen, bei Ausschluss von Zöliakie. Ja, also das sind schon Zahlen, die uns zum Nachdenken Anlass geben sollten. Die Pathogenese ist ungeklärt. Es könnte sich um eine Aktivierung des angeborenen Immunsystems durch was auch immer handeln, durch Gluten, Gliatin, Bestandteile, aber auch durch andere Eiweißsubstanzen, die vor allem im Getreide auch vorkommen, diese ATIs, Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Da gibt es eine ganze Reihe von sehr interessanter Literatur und wiederum hier von dieser Schuppan-Arbeit, ja, mittlerweile ja, also sehr ausgefeilte Hypothesen, ja, wie sich diese ATIs auf den intestinalen Stoffwechsel, aber auch auf extraintestinale Organsysteme auswirken könnten oder können. Dass das durchaus schon nicht nur Spintisierereien und Hypothesen sind, ebenfalls hier schlaglichtartig, ja, eine Arbeit, wo mit konfokaler Lasermikroskopie, also einer sehr ausgefeilten Technik, ja, nach Exposition mit einem, wo ist der Pointer, mit Weizenextrakt, ja, es zu einer deutlich höheren Durchlässigkeit für Fluoreszin, und zwar innerhalb von wenigen Minuten, in das Darmlumen hineinkommt. Ja. Also dieser Weizenextrakt hat eine sehr rasche Wirkung, die man auch wirklich nachweisen kann. Ja. Eine andere Arbeit, auch von der Columbia University, von Peter Green, die gezeigt haben, dass bei diesem Syndrom nach einer entsprechenden Eliminationsdiät eine ganze Reihe von Parametern, die für die intestinale Permeabilität und Zerstörung von intestinalen Epithel stehen, dass die eine Normalisierungstendenz zeigen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite wieder auch ganz rezent, also diese Arbeiten sind noch gar nicht publiziert, ja, gibt es wiederum warnende Stimmen, die sagen, dass bei diesem Syndrom, auch wenn man Gluten also vermeidet, beziehungsweise dann wieder eine Challenge macht, ja, dass dann sich kaum ein signifikanter Effekt zeigt. Also wie gesagt, das sind alles doch noch ziemliche Spekulationen, aber auf der anderen Seite scheint sich doch hier eine neue Symptomatologie, vielleicht sogar eine neue Entität zu zeigen, die jedenfalls sehr es sich lohnt, das weiter zu beobachten und seine Schlüsse selbst zu ziehen. Gut, was ist die Zusammenfassung? Die klassische Zöliakie ist häufiger als die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Steigende Prävalenz, einerseits durch die besseren Diagnostikmethoden, andererseits wahrscheinlich auch durch andere Getreidesorten, die zunehmend in unsere Nahrung kommen, nämlich mit höherem Glutengehalt, ja, beziehungsweise eben auch unsere Ernährung wird mehr davon genossen. Die Diagnostik ist einfach, die Serologie plus minus Histologie, ich würde sagen noch immer plus Histologie, leider Gottes weiterhin nur die Möglichkeit einer lebenslangen Diät mit entsprechenden Lebensstilmodifikationen, ja, und die neuen Entitäten, von denen wir vielleicht noch hören werden, sind klinisch und experimentell schon recht gut abgesichert. Es fehlen natürlich prospektive Studien, und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus